Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Seit wann gibt es eigentlich Mode? Eigentlich doch schon immer, oder? Schon in ganz frühen Zeiten gab es doch so Broschen und Festtagsgewänder, also bei denen, die sich sowas leisten konnten. Jetzt gibt es aber ein Buch der britischen der deutsch-britischen Historikerin Ulinka Rubelack. Und in diesem Buch beginnt die Geschichte der Mode erst vor etwa 500 Jahren. Die Geburt der Mode, eine Kulturgeschichte der Renaissance, so heißt dieses Buch. Und der Kritiker Thomas Groß hat das für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo.
Wie begründet das denn jetzt Ulinka Rubelack, dass in der Renaissance dann die Mode geboren wird?
Ja, also man könnte ja tatsächlich davon ausgehen, dass die Mode schon in der Steinzeit erfunden wurde. In
Hätte
dem
ich
Moment,
gedacht, ja.
Wenn, wo der erste, das erste Fell ans andere genäht wird mit einer Mammutknochennadel. Ja, und wie Sie richtig bemerkt haben, ist es ja auch so, dass die Menschen sich immer geschmückt haben. Aber es gibt eben auch Gründe dafür, die Mode in dieser spezifischen Form dann mit dem Aufstieg des Bürgertums in Verbindung zu bringen. Ne? Und das ist ihre Grundthese.
Ja. Und wie begründet sie die? Was wird da anders im 16. Jahrhundert?
Die entscheidende Änderung ist der Blick auf den einzelnen Menschen. Ja. Also der König beispielsweise hat auch einen Purpurmantel an, aber das ist eher ein Insignium der Macht als wirkliche Mode, weil es haben ja auch nur ganz wenige. Ja. Und da mit dem 16. Jahrhundert, da hat auch bis zum gewissen Grad der Durchschnittsmensch plötzlich die Chance, über sein Aussehen, über die Modelage seines Aussehens was zu bewirken. Er ist nicht mehr fest eingebunden in die kosmologische Ordnung. Man könnte sagen, ab dem Zeitpunkt ist es tatsächlich so, dass Kleider Leute machen oder dass die Welt vor den Spiegel tritt.
Also Mode als Ausdruck von Individualität. Erzählt sie in dem Buch jetzt auch von individuellen Menschen, die das belegen können, diese These?
Ja, also sie erzählt sogar sehr von individuellen Menschen. Also das Buch ist nicht sehr theoretisch. Es gibt jetzt auch keine Abgrenzung gegen andere Modebegriffe. Es ist im Wesentlichen erzählend und im Mittelpunkt steht der Augsburger Buchhalter Matthäus Schwarz, der eben genau in der Zeit gelebt hat, 16. Jahrhundert. Er war Buchhalter bei den Fuggern, Vermögensverwalter. Und, das ist das Besondere, jenseits dieser Tätigkeit hat er ein Trachtenbüchlein geführt. 137 Aquarelle sind von ihm erhalten, zu einem Buch zusammengebunden. Er hat die also quasi bei einem befreundeten Maler in Auftrag gegeben und die zeigen dann halt seine Modeentwicklung im
also
Grunde genommen.
Er hat sich immer malen lassen in,
er hat
in
sich
seiner
malen
aktuellen
lassen. Ja.
Mode?
Ja, ja. Und das ist auch also wirklich dann sehr schön abgebildet in diesem Buch. Es sind auch wirklich sehr viele Farbtafeln drin. Das hat manchmal schon so ein bisschen Coffee-Table-Book-Charakter, ja. Und da ist also sehr schön dokumentiert für den Leser, aber auch schon sozusagen für den Matthäus Schwarz, für sich selbst, wie er Outfits gewechselt hat. Also am Anfang ganz grell als junger Mann, auch mit Schlitzen. Ja, also das ging sehr früh los mit irgendwelchen Schlitzen. Das war damals der letzte Schrei.
Und dann das, so in der dass man auf die Haut durchschauen kann, so wie heute bei den geschlitzten Jeans?
Nein,
oder?
Nein. So weit haben sie es nicht getrieben. Also der Torn-Look, der war noch nicht entwickelt.
Okay.
Aber die waren dann halt mit so einem anderen Stoff unterfüttert. Und das war dann ja ganz toll zu der Zeit. Und schreiende Farben auch, ja. Und dann zu seiner Lebensmitte, da stellt er dann langsam fest, das ist auch sehr schön dokumentiert, da gibt es einen Akt von ihm, den er hat anfertigen lassen, dass er halt leider fett geworden sei. Ja. Und dann trifft er fortan etwas andere Stilentscheidungen, trägt dann dunkle Kleidung, sogenannte Schauben, das waren so Umhänge, mit denen die Bürger damals renommiert haben und ja, heiratet dann auch und wird ein braver Mann, aber lässt nie ganz ab von dieser, ja, von diesem quasi kontrollierenden Blick auf sich selbst, ja, man könnte fast sagen, er hat Selfies von sich anfertigen lassen.
Mit diesen Aquarellen, genau.
Ja.
Dann kriegt man jetzt über diese einzelne Figur so, auch so ein Bild davon, wie das so aussah auf den Straßen dieser Zeit, eben in der Entdeckungszeit der Mode?
Man sieht teilweise Straßenkehrer beispielsweise, die also anders als man es vermuten könnte, mit schreiend bunter Kleidung zugange sind. Ja. Überhaupt war die Zeit viel farbiger als das Klischee des Will. Man denkt ja irgendwie, Naja, das war jetzt die frühe Neuzeit. Da waren noch Kotbraun und Aschgrau die dominierenden Farben. Aber nein, das war wirklich schon eine Art Laufsteg.
Jetzt heißt das Buch ja im Untertitel eine Kulturgeschichte der Renaissance. Das ist ja ein sehr umfassender Anspruch. Also was Sie erzählt haben, klingt alles sehr interessant und farbenreich. Aber wird das Buch diesem großen Anspruch denn gerecht?
Kommt darauf an, ob man jetzt liest eine Kulturgeschichte oder eine Kulturgeschichte. Ja.
Okay.
Also wenn man den Akzent auf Kulturgeschichte legt, dann ist es tatsächlich so, dass es dem nicht gerecht wird. Es ist sehr erzählend, ja, dadurch auch sehr plastisch, aber eben nicht sehr theoretisch und beschränkt sich auch stark auf den deutschen Raum, also Venedig, Paris, das kommt gar nicht drin vor oder nur ganz am Rande. Wenn man jetzt aber den Akzent auf eine Kulturgeschichte legt, dann ist es sehr plastisch und man kann sich sehr viel dazu denken, unter anderem eben wie Selfies, Luxuskonsum und Ähnliches schon sehr früh in der Mode angelegt war.
Nämlich vor 500 Jahren in der Renaissance. Das sieht man in dem Buch von Ulinka Rublach, Die Geburt der Mode, eine Kulturgeschichte der Renaissance, übersetzt von Karin Schuler. Im Klett-Cotta Verlag ist das Buch erschienen mit 540 Seiten. 48 € ist der Preis. Vielen Dank an Thomas Groß.